Audio Now.
Es wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS und Schreibbaby sein. Und es gibt noch keine Studie, die das bestätigt hat. Und das war so ein ganz wichtiger Erkenntnis. Im Gegenteil, finde ich aus meinem persönlichen Erleben tatsächlich, und auch die Eltern haben mir das so wiedergespiegelt, sie finden tatsächlich, dass ihre Kinder sehr empathisch sind und sich gerne und viel um andere kümmern, wenn die weinen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Andrea Tschocher. Sie arbeitet als freie Journalistin für Print- und Online-Magazine. Unter anderem Familie.de, Stern.de und Eltern. Leben.de, Neon, Brigitte und so weiter. Darüber hinaus betreibt sie den Blog Runzelfüßchen, in dem sie über das Familienleben berichtet, außerdem den Podcast Kinderbuchleben über Kinderbücher und sie ist Autorin von Elternratgebern wie Nicht mehr klein und noch nicht groß, der liebevolle Ratgeber für die Wackelzahnpubertät und Wie du dein Schreibaby beruhigst. Die besten Tipps und Strategien für zufriedene Babys und gelassene Eltern. Und genau wegen dieses Buches ist sie heute hier, denn ich habe einige Fragen zum Thema Schreibaby von euch gesammelt, die ich jetzt mit ihr besprechen möchte. Hallo Andrea.
Hallo Julia.
Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade beim Lesen gedacht, da hätte ich als Mutter schon keinen Bock mehr, wenn ich höre, was du alles hinkriegst nebenbei. Wahnsinn. Ich meine, du hast ja auch Kinder, ne? Auch jetzt im Lockdown und alles.
Ja, die waren vorher schon da, aber ja, die sind jetzt immer noch da, klar. Genau, 3 habe ich.
Okay, also Respekt. Man kriegt es dann irgendwie immer hin, aber ja, nicht so easy, wie es sich von außen anschaut, ne?
Genau, ich glaube, es wirkt doch immer bei allen anderen einfacher als bei einem selbst, oder? Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner und ja, also ich sag mal so, das hat auch viel mit Erschöpfung zu tun, wenn man so viel macht.
Das hängt miteinander zusammen, meinst du, oder hat viel damit zu tun?
Man ist dann sehr erschöpft, wenn man das sagt und macht alles, genau.
Ja, genau. Also du hast ja auch Erfahrung mit dem Thema deines Buches. War das so ein bisschen auch der Aufhänger, warum du es geschrieben hast? Welche Erfahrungen waren denn deine mit dem Thema Schreibbaby? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Genau, also ich kenne das Thema Schreibbaby sehr gut, weil alle meine 3 Kinder Schreibbabys waren.
Okay.
Und der Grund für das Buch war so ein bisschen, dass ich natürlich alle Literatur, die es so gibt, dazu immer gelesen habe und dachte, okay, jetzt weiß ich, was mit den Kindern los ist und wie ich denen vielleicht helfen kann, aber mir fehlt die Sicht auf Eltern. Mhm. Weil das Thema Schreibbaby macht ja nicht nur was mit den Kindern, also im Zweifelsfall macht es mit denen relativ wenig, weil wir Eltern uns die ganze Zeit kümmern, aber was ist denn mit den Eltern? Wie gehen die denn mit dieser ganzen Situation und dem ganzen Stress um? Mhm. Und das hat mir gefehlt. Jetzt heißt das Buch, wie du dein Schreibbaby beruhigst. Eigentlich müsste es wahrscheinlich heißen, wie die Eltern von Schreibbabys sich beruhigen, denn das ist eigentlich das Thema.
Ja, das ist total gut, dass du das sagst, weil ich weiß, als wir ausgetauscht haben, welche Fragen wir behandeln, hast du so ein bisschen gesagt, oh Gott, aber ich kann doch jetzt keine Einzelberatung für diese Fälle machen und so. Aber ich finde, die beiden Fragen, die ich gleich vorlese, die haben nämlich genau diesen Aspekt mit drin. Ne, das eine ist, da passiert was und das andere ist, wie schaue ich drauf und wie nehme ich es mir zu Herzen und wie gehe ich damit um? Und das finde ich eigentlich wirklich sehr spannend. Also ich weiß, ich muss eigentlich mal überlegen. Also wie alt sind deine?
Meine Kinder sind jetzt 7, 4 und 2.
Okay, das heißt, bei dir ist auch noch relativ, also noch nicht so lange her. Bei mir ist sozusagen ein Kind, was definitiv ein Schreibbaby war, jetzt inzwischen sehr, schon fast erwachsen. Aber ich erinnere mich noch heute körperlich an dieses Gefühl von Stress, was du hast, wenn du denkst, warum ist das nicht einfach pflegeleicht? Ja, was ja immer alle so schön sagen. Warum, also dieser ganze Film, der bei einem abläuft, wenn es einfach nicht läuft, das dritte habe ich einfach praktisch gefühlt 24 Stunden am Tag gestillt, damit einfach Ruhe ist. Und dann war es halt kein Schreibbaby so. Aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich auch eins gewesen. Ich weiß es nicht.
Aber ja, also tatsächlich finde ich auch, ist das so ein ganz großes Problem. Denn wenn man mal ein Schreibbaby hatte, das vergisst man nicht. Also auch du, ne, wenn du sagst, es ist schon so lange her, das ist für immer im Kopf. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kann jetzt noch Babys nicht gut schreien hören, weil ich immer mich daran erinnere und selbst wenn ich dann weiß, ich bin nicht zuständig, das macht immer noch was mit mir und sind dann nicht meine eigenen Kinder, die schreien, aber es ist trotzdem unfassbar.
Naja, ich meine, das ist der Job von diesem Schreien. Das ist die wie wenn man so will, archaische Aufgabe davon, dass man es nicht aushalten kann und sich kümmert.
Das stimmt,
ne?
Aber
das ist sozusagen, das ist die Idee. So sagen sie halt Bescheid, ne? Wie sonst?
Ja, Ja. Das ist eine, ja, tatsächlich ist das eine gute Idee, aber also man könnte ja sagen, ich bin nicht zuständig, ist nicht mein Kind, ich nehme es dir gern ab, aber sonst habe ich damit nichts zu tun, aber tatsächlich ist das, das macht körperlich was mit mir. Und wenn ich mit anderen Eltern von Schreibabys rede, ist das ganz oft genauso. Also wir kommen da vielleicht noch zu, aber es gibt ja auch viele Eltern, die kein weiteres Kind bekommen, nachdem sie ein Schreibaby hatten, ne? Und das sagt einfach so viel und deswegen war mir das so wichtig, in diesem Buch eben auf die Eltern zu gucken, damit so ein Kinderwunsch im Zweifelsfall, der dann ja noch besteht, doch vielleicht gelebt werden kann, ja, wenn man sich gut um sich kümmert.
Wenn wir jetzt so sprechen, dann wird mir doch klar, wir müssen vielleicht noch einmal definieren, wann gilt ein Baby eigentlich als Schreibaby? Wenn die Eltern es so empfinden, was ich völlig legitim finde, Fragezeichen, oder gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, Kriterien, die du hattest beim Schreiben im Kopf, wo du sagst, dann ist es ein Schreibaby?
Also ich fange mal andersrum an. Es gibt eine offizielle Regelung, ab wann ein Schreibaby ist. Genau. Okay. Und dann nehme ich sie auseinander. Also die Regelung sagt, wenn ein Kind an 3 Stunden, 3 Stunden am Tag innerhalb von 3 Tagen über mindestens 3 Wochen schreit, dann ist es ein Schreibaby. Und ganz wichtig, weil ich das damals nicht verstanden habe, diese 3 Stunden gelten nicht als 3 Stunden am Stück, sondern 3 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Klingt alles voll mathematisch. Und ich kann ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja auch einen Blog. Und da habe ich mal diese Regel hinterfragt und meinte so, ich verstehe das gar nicht mit diesen 3 Stunden, mal schreit mein Kind 3 Stunden, mal aber nicht, so, bis dann jemand gesagt hat, aber das ist doch innerhalb von 24 Stunden und die eine Hälfte hat dann geantwortet und gesagt, ja, total normal so, ne, bei uns war das auch so und die andere Hälfte hat gesagt, ach, mein Kind hat vielleicht mal 1/2 Stunde geschrien oder was und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass es Kinder gibt, die wirklich so wenig weinen und ich freue mich natürlich für die Eltern, aber so das mal zur Theorie, also 3 Stunden, die Dreierregel.
Ich habe übrigens so gelacht, also nicht um es zu belachen, sondern weil, also dann waren alle meine Kinder Schreibabys.
Ja, genau. Das,
und zwar ist, amtlich.
Und das ist das Problem, was ich mit dieser Regel habe, in beide Richtungen, denn es geht ja immer um die individuelle Belastung. Wenn ich mich jetzt mit einer Stoppuhr hinstelle und feststelle, ich halte diese 30 Minuten nicht aus, was hilft es mir denn dann, wenn ich nicht die Dreierregel erfüllt habe? Gleichzeitig stelle ich fest, 4,5 Stunden, kein Problem, supi, supi. Ja, dann interessiert es mich doch nicht so. Also
ja, gibt, das meinte ich eben mit dem, dass es völlig legitim ist zu sagen, ist ein Schreibaby auch schon ein Schreibaby, wenn es den Eltern einfach zu viel ist. Das klingt so dahingehustet, aber es ist, damit meine ich wirklich ganz, ganz viel. Ne? Weil ich finde, also bei diesem ganzen Thema Elternschaft ist es ja so, man ist nicht einfach Mutter und Vater, finde ich, sondern du bist ja ein bestimmter Mensch. Du bist ein Mensch, der Nähe gut zulassen kann oder nicht, der eher körperlich ist oder eher nicht, der seine Liebe eher anders zeigt als mit Kuscheln. Und diese Charaktereigenschaften, die kommen ja unter so ein Brennglas, wenn du ein Kind kriegst. Ne? Ja. Plötzlich merkst du, ich habe mir das irgendwie so und so vorgestellt, aber ich mag das gar nicht. Ich mag dieses Getrage gar nicht. So ging es mir zum Beispiel. Ich fand das immer super schön, Leute mit Trage drüber. Ich konnte das nicht. Mich hat das absolut wuschig gemacht, ja. Und mit Schreibaby ist es dann wahrscheinlich genau das Gleiche. Wenn du einfach jemand bist, der wirklich extrem geräuschempfindlich ist, dann geht dir das wirklich buchstäblich auf die Nerven. Also wie Drahtseile braucht man die dann.
Ja, und trotzdem kannst du ja nicht wegrennen, ne? Du musst es halt trotzdem.
Eben, du musst es irgendwie hinkriegen. Genau. Aber wenn du dann akzeptierst, dass es okay ist, dass du dieses Gefühl hast, das ist schon mal eine Menge wert, ne?
Ja, das stimmt. Deswegen mache ich mich ja auch so stark dafür, dass Eltern eben verstehen, die individuelle Grenze ist die einzige Grenze, die zählt und nicht, was einem irgendjemand sonst sagt. Und ich finde, das gilt ja für ganz viel im Leben. Also die eigene Grenze ist das. Also ich muss immer daran denken, dass Frauen ja auch nach der Geburt oft gesagt wird, ist doch egal, wie das jetzt war, Hauptsache das Kind ist gesund und das ist eben nicht egal und das, finde ich, setzt sich mit dem Schreibaby sofort. Da sagen einem ja auch alle, ja, ist doch, das, du wolltest das Kind doch, jetzt komm damit zurecht und ne, ist halt so, aber das kann es ja nicht sein. Aushalten ist ja keine Option. Also meine Kinder haben teilweise 1 Jahr lang geschrien, so, da kommt jeder an seine Grenzen und dann einfach das abzuwatschen mit so einem, das ist so ein gefühltes Problem, das ist es halt nicht. Es ist halt ein tatsächliches Problem für Eltern, für die Kinder tatsächlich in den meisten Fällen nicht, weil Eltern adäquat reagieren. Aber da müssen wir halt mehr drüber reden, finde ich.
Ja, und wir reden dann auch noch über die Lösung, deswegen komme ich jetzt mal zu dem einen Fall, Wir können das nicht in kompletter Einzelberatung jetzt durchlösen, aber es ist immer so ein ganz gutes Sprungbrett, um dann zu schauen, über was können wir noch allgemein reden, was da aber trotzdem so ein bisschen helfen kann vielleicht. Mhm. Hallo zusammen, wir sind im September von Frankfurt aufs Land gezogen. Wir bauen ein Haus und bis es fertig ist, wohnen wir in einer möblierten Ferienwohnung. Im Oktober ist unsere dritte Tochter geboren worden. Die Älteren sind 3 und 1,5. Oh, Ältere, puh. Okay, meine Eltern wohnen in der Nähe und unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Allerdings haben sie sich 2 Wochen nach der Geburt getrennt. Ein Schock für mich. Meine Mutter hatte herausgefunden, dass er eine andere Beziehung hat. Das macht es nicht leichter. Unsere dritte Tochter ist ein Schreibaby und schreit und schreit und schreit. Oft schon 3 Stunden bis zum frühen Nachmittag. Also so viel zu dem Limit, ne? Genau. Ein Termin beim Osteopathen hat nicht geholfen. Sie meint, es liegt an der schnellen Geburt. 1,5 Stunden. Oh. Autsch, denkt man nur, ne?
Ich sag mal so, ich habe da eigene Erfahrung, das schockt mich nicht.
Okay, oh Wahnsinn. Okay, aber keine weiteren Tipps für mich. Kinderarzt sagt auch nur, dass es solche Babys eben gibt, ne? Was du gerade sagtest, sehr schön. Hilft einem wahnsinnig weiter. Ich kann nicht mehr und es ist keine Unterstützung in Sicht. Dank Corona kann auch nicht mal die Putzfrau kommen. Meine Mutter pflegt auch noch ihre Mutter und braucht selbst in der aktuellen Situation nach der Trennung eigentlich selbst Unterstützung. Wir haben hier noch keine Freunde. Mein Mann arbeitet und macht auch abends noch Mails bzw. Recherche zum Thema Hausbau. Manchmal dusche ich 14 Tage nicht. Die beiden anderen Mädels kommen zu kurz. Ich trage das Baby nonstop im Tuch und sie schreit oft trotzdem noch weiter. Es geht uns allen nicht gut und ich bin sehr gestresst und mir fehlt jede Idee, was ich tun kann und so weiter. Ja.
Ist halt, also ne, ich, du hast mir das ja vorher geschickt, diese Frage, natürlich anonym. Und genau. Das war schon, da dachte ich erstmal, puh, das ist natürlich irgendwie, da ist viel. Was man aber gleichzeitig da gut sehen kann, ist, dass das Thema Schreibaby da gar nicht das einzige Thema ist. Ne? Da ist halt ganz viel, was mit dem Baby nichts zu tun hat. Mhm. Gleichzeitig ist das aber auch oft das, wo man denkt, da kann ich jetzt ansetzen, weil, wie du selbst sagst, das Schreien macht was mit uns, also möchte ich das gerne lösen. Menschen sind ja lösungsorientiert. Wir können ja jetzt natürlich keinen konkreten allgemeingültigen Tipp geben, weil wir nicht mit dieser Person gesprochen haben und einfach nicht in der Situation stecken, aber wenn ich halt lese, was da für eine Last ist, dann würde ich sagen, man muss da erstmal den Druck aus allem rausnehmen. Und sich auf das besinnen, was wichtig ist. Und das ist das Baby, die 2 älteren Geschwister, wobei älter, ne, 3 und 1,5, das ist halt auch einfach, ne, die sind alle klein. Ja. Und den Vater. Und natürlich ist die Mutter, also die Oma der Kinder, auch ein Thema, aber das man kann nicht alles abfedern. Und was ich als erstes machen würde, ist tatsächlich den Mann mehr in die Pflicht nehmen. Ne? Also ich kenne das aus meinem eigenen Erleben, dass man immer denkt, der Partner, der erwerbsarbeitet, den darf ich aber nicht damit belasten, abends, nachts sich um das Kind zu kümmern. Und wir Mütter, wir vergessen dann aber, dass wir die ganze Nacht dafür zuständig sind und den Tag. Das ist einfach, wir brauchen auch irgendwann Erholung. Und ich kann ja mal von einem Moment erzählen, wo das bei uns Klick gemacht hat. Ich war mit dem Kind nachts, es schrie und schrie. Und ich habe es im Arm gehabt. Ich habe es so vor mich hingehalten, wie man das macht, und habe es angebrüllt und habe gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu schreien, dann stelle ich dich auf die Straße und es ist mir egal, wer dich mitnimmt. Und ich habe das so gemeint, weil ich einfach so am Ende war. Und dann kam mein Mann aus dem Schlafzimmer gerannt, hat mir das Kind abgenommen und hat gesagt, wir machen das jetzt alles anders, Andrea. Wir müssen mehr reden. Du musst mir das mehr sagen. Ich nehme jetzt das Kind, du legst dich hin und schläfst und wir kriegen das alles hin. Und das ist so ein Moment, das, glaube ich, würde dieser Frau auch gut tun, einfach zu sagen, ich kann nicht mehr und du musst mich jetzt unterstützen. Ja. Mails liegen lassen, Recherche zum Hausbau. Ich verstehe das alles, ne? Aber man muss ja irgendwo anfangen.
Ja.
Und das Zweite, sie sagt ja, es kann sie niemand unterstützen. Wegen Corona, das stimmt so tatsächlich nicht. Also ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal mit so ein paar Schreibaby-Expertinnen gesprochen, die tatsächlich auch sagen, die Leute kommen nicht mehr, aber sie dürften kommen. Also man darf sich nach wie vor Hilfe suchen.
Ja.
Und der Kinderarzt, über den sie da schreibt, der sagt, manche Babys sind so, ja, das stimmt. Er hat aber auch eine Verpflichtung, da weiterführend Hilfe zu leisten. Und im Zweifelsfall wäre das eine Überweisung zum sozialpädiatrischen Zentrum. Das gibt es in fast allen Krankenhäusern. Und hier gibt es auf jeden Fall auch Hilfe für Schreibabys und die ist sogar über die Krankenkasse gedeckt.
Ja, also ich finde alles richtig, was du gesagt hast. Super, auch dass du dich nochmal so schlau gemacht hast. Vielen Dank dafür. Aber ich finde, also mal als allererstes beim Durchlesen schwillt mir hier gerade nochmal der Kamm, mit dem ich dusche häufig 14 Tage nicht. Egal, ja. In welcher beruflichen Situation der Mann ist, der bleibt bitte da, bis die Frau geduscht hat. Punkt.
Ja, aber ja, das hat also natürlich das auch was mit Einfordern zu tun. Ne? Also ja. Das sagt sich für uns so. Ja. Und wie gesagt, ich habe ja auch, also ne, man darf halt nicht vergessen, in der Situation hat man das Gefühl, man müsste alles alleine machen und keiner kann einem helfen. Und dann wir kommen ja auch noch zu einem anderen Fall, dann hat man immer das Gefühl, das Baby will nur einen selbst und nur man selbst kann machen. Und das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, man muss sich selber frei machen und sagen, hier ist jetzt meine Grenze. Und ja, die Grenze muss man aber spüren. Und
ja, du hast recht. Und auch sagen, du hast recht. Man muss es verbalisieren. Ja, ja, das stimmt. Genau, also das ist mal sagen, der erste Rat, auf alle Fälle sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Und zwar nicht nur mir sagen, was mich immer wahnsinnig freut, mir, Julia, sondern eben vor allen Dingen auch dem Mann sagen, wir müssen jetzt irgendwie eine andere Lösung finden, annehmen, was er tut. Das finde ich auch immer wichtig, denn er wird natürlich auch mega gestresst sein, ne? Jetzt Alleinverdiener und irgendwie Hausrecherche und so. Da ist ein Druck von sehr, sehr vielen Seiten.
Haus muss ja auch fertig werden, ne?
Also ja, gibt, genau.
Also, ne, das ist natürlich auch der Druck, der insgesamt auf dieser Familie liegt, ist einfach unvorstellbar hoch.
Ja.
Und gleichzeitig muss ja niemand diese Last alleine tragen. Also auch eine trauernde Mutter, die noch ihre Mutter pflegt, ne, das ist ja auch Wahnsinn. Noch eine krasse Komponente, aber auch die kann ja mal so ein Baby nehmen. Und dann kann die Mutter sich mal so ein bisschen um sich selber kümmern. Also man,
genau, also es kann ja jeder Nein sagen. Ne? Es kann ja jeder sagen, sei mir nicht böse, ich schaffe das nicht, aber fragen sollte sie.
Ja.
Ne, sie sollte nicht schon die Schere im Kopf haben und denken, meine Mutter kann ich jetzt nicht fragen. Who knows? Vielleicht ist sie super happy, mit so einem kleinen Wurzel durch die Gegend zu wursteln und nicht an diesen ganzen anderen Scheiß denken zu müssen. Sie sollte fragen. Das ist ganz wichtig, sagen und fragen, was man braucht, und zwar in Reintext. Bitte mach jetzt das, bitte mach jetzt das. Und so, das finde ich mal wirklich das Allerwichtigste.
Was ich da aber sagen möchte, noch einwerfen vielleicht, ist, dass man manchmal ja auch gar nicht weiß, was einem hilft. Ne? Also ich hatte das auch, dass ich dachte so, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ich nicht mehr weiß, ne, wo vorn und hinten ist. Und dann hat eine Freundin gesagt, weißt du was, Andrea, ich schicke dir jetzt meine Tochter als Babysitterin vorbei. Und das hat mich so gerettet. Ich wäre überhaupt nicht darauf gekommen, dass diese Abholsituation der älteren Kinder mit diesem Schreibaby so ein Stressfaktor für mich ist. Aber dieses Wissen, die hatte eingegriffen, hat gesagt, hier, meine Tochter kommt und hat die Kinder, ich glaube, 2 oder 3 Mal die Woche abgeholt. Und diese 2 Stunden, das hat mich so entspannt. Ne? Also das ist natürlich auch gut, wenn es von außen kommt. Dafür muss man aber mit Leuten reden. Jetzt sagt sie, sie hat nicht so viele Freundinnen. Aber wenn die Kinder in die Kita gehen, hat man da auch einen Kontakt. Und wenn man da so ein bisschen, man muss sich halt auch ein bisschen öffnen. Ne? Das ist natürlich einfach so. Aber ja, also Fragen, um Hilfe bitten, man schafft es nicht allein.
Nee, also nicht mit 3 Kindern in dem Alter. Es geht nicht, und es gibt ja auch sowas wie Welcome. Ich glaube, dafür ist dieses Kind jetzt schon fast zu alt, aber so für die ersten Wochen so eine Initiative, eine bundesweite, an die man sich wenden kann, wo ehrenamtliche Helfer einfach kommen und das Baby schuckeln, während du Haare wäschst. Und das
ja,
ist
tatsächlich,
so,
also ja. Ist das Baby auch nicht zu alt dafür, denn die kommen, bis das Kind das erste Lebensjahr erreicht hat. Und so
ah ja,
alt
stimmt,
ist
und
ja,
die ist
ich,
hier,
nicht,
okay,
ne?
Nee, so alt ist es noch nicht, genau. Also das Welcome findet man unter ja, einfach im Internet, und tun wir auch in die Shownotes, aber das ist, also das habe ich auch damals gemacht, und dann kann man eben auch langsam so ein bisschen rausfinden, was man will. Also viele Männer sind ja so ganz süß und sagen, ja, geh doch mal zum Yoga, dann nehme ich die so lange und so, und das ist es dann aber irgendwie gar nicht, weil das auch nur wieder Stress ist, da muss man irgendwie pünktlich sein, und also ich habe, meine Schule war alles, was man, wo man irgendwie pünktlich sein muss, inklusive Babykurse, habe ich alles gestrichen. Ne?
Ich habe das nie gemacht, weil genau diese Pünktlichkeit für mich so ein Riesenthema war. Also ich brauchte nicht noch mehr Stress. Ich finde, wichtiger ist ja dieses, man kommt bei sich an. Ne? Also nicht dieses, du gehst zum Yoga, dann bist du ja wieder verpflichtet, im Zweifelsfall mit irgendwem zu reden, weil du nichts alleine machen kannst. Aber das, was du doch eigentlich willst, ist,
Schnauze
es
halten.
Redet keiner mit mir.
Genau.
Es will keiner was von mir. Ich bin einfach nur ich. Und ganz ehrlich, wenn das bedeutet, ich setze mich auf eine Parkbank in Sonnenschein und gucke 3 Stunden Instagram und fühle mich danach besser, Who cares?
Ob man sich so, nach Instagram besser fühlt, ne? Weiß ich nicht. Aber gut.
Ja, gut.
Ja, du weißt, was ich meine. Also irgendwas. Ja.
Je nachdem,
genau.
Wie man so folgt.
Ja, ja, genau. Ja, stimmt, das ist richtig. Nee, aber ich finde auch, ich finde, es gibt einen ganz schönen Begriff dafür, der aus einem ganz anderen Buch kommt, was mit Künstlertum zusammenhängt. Das ist diese Verabredung mit sich selbst. Kann ich nur empfehlen und da darf man machen, was man will. Auch nicht mit Freundinnen. Also bei mir jedenfalls hoffe ich so. Ich finde, Alleinsein ist das Neue. Ja, also ist für mich das Schönste sozusagen. Ne? Freunde sind auch schön, braucht man auch mal, aber manchmal brauchst du eben auch nur genau das, was du gerade sagtest, ne? Oder was wir gerade ansprachen, nicht reden. Und
ja,
irgendwie.
Ja. Oh, ich glaube, das haben wir aber durch Corona auch nochmal alle anders schätzen gelernt, zumindest Eltern, dass Alleinsein
ja.
Irgendwie was echt
ja.
Schönes ist.
Genau. Aber lass uns doch jetzt nochmal gucken bei dem, was du sozusagen recherchemäßig rausgefunden hast. Ist es denn so, wie wir das jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch gemacht haben, dass Stress der Eltern und Schreibabys irgendwie einen direkten Zusammenhang hat? Das legt sie auch selber in ihrer Mail nahe. Sie spürt ja, da ist irgendwie was eventuell zusammenhängen könnte. Ist es so? Ist es das Gros der Fälle?
Also ich sage mal, was ich rausgefunden habe, und zwar, dass Stress dann ein Faktor für Schreibabys ist, wenn die Eltern den auf das Kind übertragen, weil sie eben so angespannt sind, weil sie Angst haben, dass das Kind wieder schreit in unvorhersehbaren Situationen, weil sie Angst haben, sie können das Kind nicht beruhigen. Dieser Stress überträgt sich natürlich, weil das Kind in totaler Erregung ja jemanden braucht, der es runterfährt und stattdessen erlebt, okay, mein Gegenüber, mein Fels in der Brandung, das sind Eltern ja einfach, ist aber auch erregt. Niemand kann mich beruhigen. Und dann kommt man in so eine Spirale aus ganz furchtbarem Stress und Geschrei und am Ende sitzen die Eltern und das Kind quasi heulend zusammen irgendwo auf dem Boden und keiner kann mehr. Das ist tatsächlich ein Problem. Was aber kein Problem ist, obwohl es immer so gemacht wird, ist Stress in der Schwangerschaft. Das wird immer gesagt, wenn Frauen Stress in der Schwangerschaft haben, führt es zu Schreibabys. Und das kann natürlich auch mal so sein, aber wir können ja Mütter nicht in Watte packen. Also ne, uns wird ja immer gesagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit und lebt euer Leben so weiter. Wir können auch nicht, was weiß ich, wenn man sich in der Schwangerschaft trennt, da kann ja keiner was dafür. Natürlich ist es Stress, aber da bin ich ja nicht schuld dran. Und ich bin dann auch nicht schuld an meinem Schreibaby. Und ich finde, das ist sowas ganz Wichtiges. Also ganz oft im Zusammenhang mit Schreibabys steht immer eine Schuld. Irgendjemand muss Schuld daran haben, dass die Kinder so sind, wie sie sind. Und davon würde ich gerne wegkommen. Also ja, die Recherche hat gezeigt, gestresste Eltern können gestresste Kinder haben, heißt aber im Umkehrschluss nicht, entspannte Eltern haben entspannte Kinder. Das ist so ein Satz.
Ja, und heißt auch nicht, dass die gestressten Eltern schuld sind. Sondern
genau.
Es gibt einen Zusammenhang und deswegen sollte man schauen, wie kann ich mir selber Gutes tun. Also ich meine, das
genau,
ist ja, was ich immer wieder versuche, auch in diesem Podcast, wahrscheinlich schon 100.000 Mal dieses Beispiel mit der Sauerstoff, aber ich sage es nochmal gerne.
Gerne.
Mit dieser Sauerstoffmaske im Flieger. Also jeder sagt dir immer zuerst die Mutter und dann die Kinder oder die Eltern und dann die Kinder. Erst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann dem Kind. Du musst halt gucken, wie du selber in die Ruhe kommst, damit du sie überhaupt vermitteln kannst. Und das ist keine Schuldfrage.
Genau, aber es wird halt immer so gemacht, ne? Also weil es so unverständlich ist, wieso schreit denn dieses Baby so? Dann hat man selber vielleicht nie ein Schreibaby gehabt und hat damit keinen Kontakt, dann muss ja die Mutter schuld sein. Und im Zweifelsfall ist es natürlich auch immer die Mutter, es ist ja nicht der Vater. Der Vater ist vielleicht der es irgendwie nicht hinkriegt und den Body falsch anzieht, hahaha, da machen wir alle Witze drüber, aber der ist nie schuld. Es ist immer so eine Mütterschuld und das ist halt einfach nicht so.
Lisa Hamann hat mal gesagt, Papa ist nicht da und Mama ist schuld.
Ja, sehr schön. Podcast,
genau. Nein, also ganz so einfach ist es ja Gott sei Dank nicht mehr. Es ist immer noch komplex, so mit diesem Vater-Mutter-Ding, aber es ist nicht mehr so, dass die einfach nur noch alle weg sind und die Mütter mit allem da hängen. Aber in vielen Familien in den ersten Wochen und Monaten vor allen Dingen schon, ne, weil man dann irgendwie so denkt, so, ja, jetzt haben wir hier, ne, ich stille ja, also bin ich zu Hause und der Mann hat einen riesen Druck und arbeitet mehr, weil er merkt, oha, jetzt müssen wir hier wirklich irgendwie ein Gehalt ausgleichen. Und da schleift sich das dann häufig so ein.
Ja, und dann kommst du halt da irgendwann auch nicht mehr raus, ne? Weil dann hat ja der Vater auch das Gefühl, also das erfordert ja auch sehr viel Eigeninitiative, dann vom Mann nach, keine Ahnung, 6 Monaten oder so zu sagen, jetzt möchte ich aber meine Vaterpflichten anders wahrnehmen und jetzt bin ich irgendwie Vollzeit Papa und mache Elternzeit. Da hat sich ja schon einiges eingeschliffen und das erfordert auch von Müttern loszulassen, ne? Und zu sagen, okay, der Mann ist jetzt zuständig und so ist es. Und das ist nicht so, wie ich das gerne möchte, aber so ist es. Und ich fand das ganz spannend. Mein Mann hat immer längere Elternzeiten gemacht als ich. Das stimmt nicht. Beim ersten Kind habe ich länger gemacht, aber weil wir das blöd aufgeteilt hatten. Und bei den anderen zwei Kindern hat er dann länger Elternzeit gemacht. Und gleichzeitig dachte ich trotzdem immer, weil ich ja selbstständig bin, ich bin ja trotzdem immer zu Hause und der durfte weggehen. Ne? Also dann fängt man an, so ein blödes Aufrechnen, was natürlich irgendwie auch null Sinn hat und was man nicht tun sollte. Und deswegen vielleicht nochmal der Appell, rechnet nicht auf und seid einfach großzügig miteinander.
Ja, in der Situation selbst, Kind schreit ununterbrochen, was sind so die Kniffe? Gibt es auch einfach Kniffe, abgesehen vom Mindset?
Genau, man muss immer darauf achten, was einem gut tut. Du hast gesagt, tragen wäre für dich jetzt nichts gewesen. Tragen funktioniert
also
nachweislich. Genau, Tragen funktioniert nachweislich sehr gut. Ob das jetzt in einem Tragetuch ist oder in einer Trage, die ergonomisch korrekt ist für die Kinder, völlig egal. Mhm. Hauptsache, also Kinder, Schreibabys brauchen viel Nähe. Und das beruhigt die halt, diesen Herzschlag zu hören, wenn wir selber ruhig sind. Wenn man aber sagt, ich halte das nicht aus, dann muss man halt einen anderen Weg finden, wie man dem Kind diese Nähe trotzdem gibt. Dann legt man sich vielleicht hin und macht zusammen Pause und macht so einen Mittagsschlaf zusammen, wenn man sich das, ne, das ist ja auch immer, traut man sich das zu, den Rest des Haushalts liegen zu lassen. Ich zum Beispiel, also gute Erfahrungen machen viele Eltern mit White Noise Apps, also dieses, du machst irgendwas an und dann hast du einen Föhn laufen oder so. Ich habe das nicht ausgehalten. Für mich war das eine Geräuschkulisse, bei der ich dachte, ich werde verrückt, ich kann das nicht. Und dann mussten meine Kinder da leider durch, dass diese White App Unterstützung, White Noise Unterstützung nicht gab. Auch gut funktioniert immer alles, was so, also wenn man das Gefühl hat, okay, vielleicht sind es Bauchschmerzen, das wird einem ja auch oft von den Kinderärzten gesagt, so Koliken, Stichwort Koliken, die ein Kind, ein Schreibaby eher nicht hat. Aber eine Babymassage, immer eine gute Idee. Da gibt es auch ganz viele Hebammen, die einem das zeigen können. Bitte?
Auch während die schreien?
Ja, weil meistens beruhigen die sich dann. Ne? Also wenn du machst so, ich habe die nach Bruno Walter gemacht, diese Babymassage. Mhm. Das sind so ganz sanfte Ausstreichtechniken. Am Anfang fanden die Kinder das immer ganz furchtbar, aber die beruhigen sich mit der Zeit. Und weil du das ja jeden Tag machst, wenn das was für einen ist, wenn man denkt, das ist schon wieder ein Termin, den ich mit mir selber habe und ich kann das nicht, dann lässt man es.
Ja.
Und was hilft noch gut? Es sind so verschiedene Sachen.
Darf
ne?
ich noch also einen kleinen Tipp einstreuen? Ich habe ich hab immer selber beruhigende Musik gehört auf Kopfhörern.
Ja, genau.
Also ich habe sowohl Baustellen-Kopfhörer fürs Auto, genau, als auch einfach sozusagen für einfach Musik hören, wo man, wenn es eigentlich wuschig macht, ne, das muss man ja immer alles ausprobieren, deswegen sind die Tipps hier auch immer nur so individuelle Tipps, aus denen man sich was picken kann.
Ja, genau.
Aber ich finde halt das, was sich selber ruhig macht, gemütlich liegen, gemütlich sitzen, finde ich wichtig. Ich muss mich auch nochmal ganz kurz rehabilitieren. Natürlich habe ich meine Kinder getragen, wenn sie geschrien haben. Ich meinte nur dieses, also sozusagen umbinden statt Kinderwagen. Das konnte ich nicht. Also zumal mit drei Kaiserschnitten nicht, ne, weil es einfach nicht ging sozusagen. Aber natürlich, wenn die weinen, habe ich die natürlich getragen. Ist ja klar.
Aber das ist auch so lustig, ne, dass man das Gefühl hat, man müsste sich dann doch nochmal
rechtfertigen. Ja, ich dachte gerade, ich habe die doch nicht rumliegen lassen. Das habe ich nicht gemacht.
Ja, aber selbst das, ne? Also wenn du jetzt feststellst, ich bin kurz davor, und darüber müssen wir, glaube ich, dringend reden, ich bin kurz davor, mein Kind zu schütteln, weil ich einfach das nicht mehr aushalte. Und ich war an so einem Punkt, ne? Ich habe immer gesagt, also Eltern, die ihr Kind schütteln, kann ich nicht verstehen. Das sind ganz schlechte Eltern. Bis ich selber an diesem Punkt war, und ich würde mal sagen, es waren noch, keine Ahnung, 2 Nanosekunden oder so, und dann hätte ich dieses Kind geschüttelt.
Dann lieber hinlegen.
Dann lieber hinlegen und den Raum verlassen.
Ja.
So. Und dann hört man das Kind schreien und denkt, man ist trotzdem ein ganz schlechter Mensch, weil man das ja zur Hand hat.
Aber besser als schütteln.
Alles ist besser als schütteln. Ganz ehrlich. Und mein Kinderarzt hat mal gesagt.
Endet tödlich.
Ja, mein Kinderarzt hat mal gesagt, man hört es dann ja noch schreien. So. Und solange wie das, ne, also du musst es natürlich sicher ablegen, es darf nirgendwo runterfallen und so. Aber so. Und da dachte ich ja, ganz wichtig, dass wir das auch mal kurz ansprechen. Und wogegen ich wäre, ist sowas wie das Baby in den Autositz setzen und durch die Gegend fahren. Das hört man ganz oft als Tipp für Schreibabys und generell für Babys, wenn die abends nicht gut schlafen, dann packt man die in so eine Babyschale und die Autoberuhigung setzt ein. Mhm. Finde ich einen ganz schlechten Tipp. Weil man sich das als Eltern da sehr schwer macht, weil natürlich so ein Baby sich an sowas gewöhnen kann und dann steigst du völlig übernächtigt irgendwann ins Auto. Also davon möchte ich abraten.
Ja. Okay. Ja. Haben wir das mal gemacht? Überlege ich jetzt gerade. Nee, ich glaube nicht, aber wir haben sonst alles durch, was ich nicht, Waschmaschine draufsetzen und so weiter. Ja, Hilfe bitten haben wir schon angesprochen, ne? Also das auch Schreiambulanzen oder, also sich, selbst wenn man keine Freunde hat, notfalls die Institutionen vor Ort anrufen und fragen, was kann ich tun, wo kann ich Hilfe herkriegen? Und übrigens auch eine Putzfrau oder so, ne, mit der kann man sprechen. Und man kann es auch mit Maske machen. Also ich finde gerade in diesen Corona-Zeiten super wichtig, dass man einfach Hilfe hat.
Ja.
Sofern es geht, finanziell und ja.
Also was ich auch ganz, ganz spannend fand, war, eine Freundin von mir hat mir immer Essen vor die Tür gestellt. Ne? Das ist natürlich auch, also das war nicht wegen Corona, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht, aber das ist natürlich sehr Corona-konform, wenn jemand, was weiß ich, die Nachbarin bringt einen Einkauf mit oder, also es sind ja auch manchmal so kleine Sachen oder es kocht einem eben jemand, dem man vertraut, ich würde jetzt auch nicht Essen von Fremden annehmen, aber kocht einem irgendwie was mit und stellt es vor die Tür und dann muss man sich an diesem Tag nicht ums Essen kümmern.
Ja, absolut.
Das sind so Tipps und weil du gesagt hast, Schreiambulanzen, die sind tatsächlich alle offen, da kann man hingehen. Man muss halt schauen, weil viele von diesen Schreibibi-Expertinnen tatsächlich auch Geld kosten und man mit der Krankenkasse sprechen kann, ob das anteilig übernommen wird. Aber da muss man so ein bisschen schauen, weil es natürlich auch eine Geldfrage ist.
Ja, und es ist ja auch häufig so, wie bei allen Dingen in Kinderfragen, bis zum gewissen Grad kann man vieles auch nur selber rausfinden.
Ja.
Was hilft uns? Was hilft diesem speziellen Baby? Mag das gerne so ein bisschen sanft hin und her geschaukelt werden in der Wolldecke oder mag das lieber Kinderwagen und in den Himmel gucken oder mag es lieber Baum von unten angucken? Das ist eben ganz viel auch Try and Error. Aber ja, es kostet Nerven. Und wie gesagt, also mein Riesentipp, ich bin nämlich wahnsinnig geräuschempfindlich. Zum Leidwesen meiner Kinder, weil die nie Musik anmachen dürfen, wenn ich im Raum bin. Die wahnsinnig gerne. Und ich habe auch, also hunderte CDs, ich habe auch mal gern Musik gehört. Aber es ist irgendwie, ja, 16 Jahre später.
Das verliert sich so mit den Kindern. Ne? Bei mir ist es genau auch so. Mein Mann liebt Musik und ist so ein echter Nerd, was das angeht. Und wenn ich den Raum betrete, sagen immer alle, Mama kommt, Musik
alles
aus,
genau. Ja, bei mir heißt es immer 3 Fragezeichen aus. Nee, das ist ja super, hier 3 Ausrufezeichen, das ist mein Hassobjekt. Aber gut, das führt jetzt zu weit, hat mit Babys nichts zu tun.
Genau.
Ich lese die nächste Frage vor. Mein Mann und ich, wir stehen aktuell unter enormem Stress, Verzweiflung, weshalb ich sie jetzt anschreibe, also in dem Fall mich, in der Hoffnung zu erfahren, warum unsere Situation so ist und wie wir sie ändern können. Ich paraphrasiere jetzt mal, was jetzt kommt. Die sind Eltern geworden einer Tochter, die sie als High-Need-Baby beschreibt. Sie hat 5 Monate voll gestillt, 16 und nach 16 Monaten abgestillt und dann war sie wieder schwanger. Dann hat sie 4 Wochen nach der Geburt problemlos die Milchflasche von Papa bekommen und nach sechs Wochen nachts für 6 bis 7 Stunden geschlafen, dafür am Tag sehr wenig. Kurzum, die erste Tochter hat uns vor allem physisch sehr gefordert, aber wir hatten es beide gut hinbekommen und jeder hatte auch mal seine Auszeit. Jetzt ist sie 2,5 Jahre, hat keine Probleme in der Kita und entwickelt sich sehr gut. Im Juni 2020 sind wir erneut gewünscht, geplant Eltern einer Tochter geworden und sie bringt mich an die Belastungsgrenze. Sie akzeptiert meinen Mann überhaupt nicht und das ist ein sehr großes Problem für uns beide. Mein Mann kümmert sich seit der Geburt genauso liebevoll, wie er es mit unserer Großen gemacht hat und trotzdem geht es nicht. Unsere Kleine ist ein absoluter Tragling mit dem Unterschied, dass nur Mama tragen darf. Bevorzugt in der Trage oder auf dem Arm. Kinderwagen oder Auto ist leider auch nichts für sie. Ich stille voll. Auch bei ihr haben wir nach 4 Wochen versucht, die Flasche einzuführen. Es klappt aber einfach nicht. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, das lasse ich jetzt mal hier weg. Sie klammert extrem an mir und ich habe gefühlt keine Luft zum Atmen. Wenn sie gut drauf ist, hält sie es auf Papas Arm aus, wenn er mir folgt wie ein Schatten. Am Tag, wenn ich mit ihr alleine bin, geht fast nichts, wenn sie nicht bei mir in der Trage ist. Ich gehe sogar mit der Trage zur Toilette. Ablegen, egal wo, ist sehr schwierig und so weiter und so fort. Sie brüllt bei ihm, also wenn er sie ins Bett bringen soll, ne, als würde sie abgeschlachtet und lässt sich durch nichts beruhigen. Komme ich und nehme sie, ist sie sofort ruhig, schläft ein oder lacht oder ist zufrieden. Und nachts kommt sie 2-mal zum Stillen. Ich kann nicht schlafen, weil ich Angst habe, dass sie erstickt oder mich auf sie lege. Ich habe ständig Schmerzen im Rücken, Becken, Hüfte und so weiter und so fort. Sie wiegt 8 Kilo aktuell. Ich habe aufgrund von Corona noch nicht mal einen Rückbildungskurs machen können und daheim ist keine Zeit. Ich komme oft nur nachts dazu, mich zu waschen. Manchmal komme ich morgens nicht mehr zum Zähneputzen. Naja, und das andere ist dann eben der Kummer, dass sie sozusagen auch keine Zeit mehr hat für das andere Kind.
Ja. Ja, auch das ist natürlich so ein schweres Schicksal, aber auch da denke ich, also das klingt wahrscheinlich jetzt voll gemein, wenn ich sage, es ist so ein Stück weit hausgemacht, aber ich meine das überhaupt nicht gemein. Es ist halt, also sie schreibt ja, ihr Mann kümmert sich liebevoll und das Kind akzeptiert das nicht. Jetzt ist es aber so ein Stück weit so, dass man da als Eltern dann auch durch muss und sagen muss, ja, ich sehe das, aber es ist ja nicht so, als würde der Vater sich nicht kümmern. Ne? Und es geht immer darum, es gibt diesen Begriff Good Enough Mother, die gut genug Mutter quasi. Und das gilt natürlich auch den Vater. Und eine gute Mutter und einen guten Vater macht aus, dass sie sich adäquat und zeitgerecht um die Bedürfnisse des Kindes kümmern.
Und das tut der Vater.
Das tut der Vater. Deswegen finde ich dieses, das Baby schreit dann ganz schlimm. Das ist natürlich für einen selbst schwer aushaltbar, aber es heißt ja nicht, dass das Baby vernachlässigt wird, ne? Und ja, da muss man sich, glaube ich, als Mutter ein Stück weit frei machen und sagen, das ist jetzt so. Und
das ist jetzt so, weil ich duschen muss. Ja, und das ist so wichtig, also diese Bedürfnisse, ne, das ist jetzt, und das ist auch völlig okay, weil es passiert dem Kind ja nichts, genau wie du völlig richtig gesagt hast, weil ich muss jetzt einfach duschen, ich muss jetzt einfach Zähne putzen, ich muss was essen, ich muss aufs Klo, auch mit dem Ablegen.
Ich muss mich übrigens nicht rechtfertigen, ne, also das finde ich gerade ganz spannend, dass du sagst, ja, ich muss all diese Dinge machen, die zum täglichen Leben dazugehören. Aber ich muss auch einfach mal eine Pause machen, ist genauso okay. Ne?
Ja, also, ja, absolut.
Das ist ein Bedürfnis, was die Mutter hat und wir können nicht immer unsere Bedürfnisse über die des Kindes stellen. Und ich komme mir gerade total hart vor, wenn ich das sage. Aber es ist so, es geht darum, dass es allen in dieser Familie gut geht. Und wenn die Mutter das Bedürfnis hat und das bei ihrer Zweijährigen oder wie alt die andere da war, sieht, die möchte halt auch Mama haben und sie hat das Bedürfnis danach, dann gilt dann das genauso viel wie ein schreiendes Baby. So, und wenn der Vater sich gut kümmert, und das, ich habe da nur rausgelesen, dass der das total toll macht, dann ist das so. Dann muss man das in Kauf nehmen. Das ist ja nichts anderes, als wenn man als Eltern irgendwann sagt, oh, Mutter hat keine Lust mehr auf die Einschlafbegleitung. So war das bei mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hier, mein Mann, bitte übernimm das. Ich möchte abends mich aufs Sofa setzen und Zeit für mich haben. Das fanden meine Kinder am Anfang alle total blöd. Und natürlich haben die geschrien, aber ich wusste, er ist ja da. Er lässt sie ja nicht schreien, geht raus und sagt so, jetzt sieh zu. Und das ist ein Learning. Und da muss man dann aber auch für sich selbst klar sagen, okay, das ist mir wichtig. Ich brauche diese Auszeit für mich und es kümmert sich jemand ums Kind.
Ja, wie gesagt, und es kümmert sich jemand ums Kind. Und ich finde auch nochmal ganz wichtig, was du eben sagtest, nochmal zu unterstreichen. Nämlich, dass es dem Kind gut geht und dass es den Eltern gut geht, sind keine gegensätzlichen Dinge. Die hängen langfristig zusammen. Und ich sage extra langfristig, denn meine Perspektive ist die von 16 Jahren Mutterschaft. Es ist ein langer Riemen. Und es kommen noch viele andere Dinge, wunderschöne Dinge, aber auch viele herausfordernde Dinge. Und es ist wirklich fundamental wichtig für das Glück der Kinder, dass es den Eltern auch gut geht.
Ja,
und
dass
das fängt
man sich
in
nicht
diesen,
kaputt macht.
Genau, und das fängt in diesen Momenten an. Und das sind auch Momente, in denen man die Weichen stellt, auch für die Beteiligung der Väter. Gerade bei einem so tollen Papa, wie der hier anklingt, hast du ja auch schon gesagt, ne? Das hört man ja raus, dass der sich total, also das eigentlich super macht. Und wenn er es eigentlich super macht, dann macht er es super, ohne eigentlich. Und dann kann er das Kind nehmen, auch wenn es mal weint. Also sehe ich.
Ja, ich habe letztens mit einer Burnout-Expertin gesprochen und die meinte auch so, dass gerade Frauen nicht vergessen sollten, die Männer, die sie sich ausgesucht haben als Väter ihrer Kinder, die haben sie sich ausgesucht, weil sie ihnen das zugetraut haben. Und das ist ja auch ein Learning, also das geht natürlich jetzt in die Perspektive für später, aber es ist ja auch ein Learning, dass das Kind sieht, bei Papa laufen Dinge anders als bei Mama. Das ist jetzt bei einem Säugling in dem Alter natürlich noch nicht gegeben, aber ich finde auch, dass zum Beispiel die Partnerschaft zwischen meinem Mann und mir davon profitiert hat. Wenn ich jetzt mal was Positives an Schreibabys finden soll, ne, neben all dem Geschrei, ist es, wir haben von Anfang an unsere Partnerschaft sehr gleichberechtigt gelebt, weil klar war, man schafft es nicht allein. Und das sieht man ja auch bei dieser Zuschrift ganz deutlich, die Mutter schafft es nicht allein. Und wenn man das zusammen angeht, dann hat man da echt ein Fundament für ein gutes weiteres Familienleben.
Und kein schlechtes Gewissen. Das ist wirklich der Feind aller guten Ansätze.
Ja.
Wirklich, es hilft nicht. Es hilft nicht, ein schlechtes Gewissen über dem anderen Kind zu haben. Es hilft nicht. Dann nehme ich mir das, aber es ist ein so sabotierendes Gefühl für alle guten Ansätze. Also wirklich sich das nehmen, sich die Zeit mit dem anderen Kind nehmen, wenn es einen bekümmert. Und es ist in Ordnung, wenn das Kind mal 40 Sekunden schreit, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, das ist, oder wenn ich einfach nur mal raus muss, um mich wieder einzukriegen, genau wie du sagst. Das ist also dieses schlechte Gewissen, bitte, bitte, bitte wirklich abstellen, wenn das Kind grundsätzlich gut versorgt ist. Wenn ich merke, mir entgleitet wirklich alles, ich werde bald gewalttätig und ich hau ab, ne, dann ist ja klar, dass dann nochmal eine andere Stufe gezündet wird sozusagen. Aber bei den allermeisten Fällen, vor allen Dingen denen, die sich die Mühe machen, auch uns hier zu schreiben, ist ja im Grunde alles in Ordnung. Ne? Das sind einfach genau. Menschen, die sich selber an den Rand bringen.
Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass das für Kinder ja extrem wichtig ist, dass sie im Laufe ihrer Entwicklung lernen, dass nicht alles sofort passiert. Ne? Also warten lernen ist eine ganz wichtige Qualität. Und ich habe mit einer Expertin für dieses Buch gesprochen, einer Schreibbaby-Expertin, die auch Psychologin ist. Und die hat mir eben auch nochmal ganz doll klar gemacht, das geht halt auch schon ab einem halben Jahr los, dass man dem Kind, wenn es weint, verbalisiert, was weiß ich, du stehst am Kühlschrank und musst noch die Butter einräumen, dass du sagst, ich lasse jetzt nicht die Butter fallen, sondern ich räume die noch in den Kühlschrank ein und dann kümmere ich mich das um dich. Und wenn man das dem Kind sagt, dann lernt es eben Stück für Stück so eine Frustrationstoleranz, was ja enorm wichtig ist für die weitere Entwicklung.
Absolut. Ja. Ne? Das ist wirklich wichtig und das heißt jetzt nicht mit, also ich bin nicht für schreien lassen Ewigkeiten, aber das wissen wir beide, dass wir das nicht meinen.
Aber es, ich glaube, das kam jetzt auch nicht so rüber.
Nein. Ich soll es nur nochmal, überhaupt nicht. Deswegen sage ich, wir wissen beide, dass wir das nicht so meinen, sondern es geht darum einfach, genau, dass das, und das ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft für alles spätere Berufe und so weiter, dieser Bedürfnisaufschub für einen Moment, ne? Den irgendwie zu lernen. Ja, super. Also ich danke dir. Eine ganz wichtige Frage habe ich noch. Nämlich, man hat ja, wenn man so ein Buch schreibt, denke ich mir, auch irgendwann so ein Ding, wo man denkt, echt, ach krass, das war mir gar nicht klar. Also so ein totales Aha-Moment. Gab es irgendwas, wo du wirklich dachtest, das hättest du jetzt anders vermutet?
Also ich hatte tatsächlich zwei Aha-Erlebnisse.
Ja, damit.
Und ich glaube, sie kommen auch noch weiter. Also das eine ist, dass ich mich als Mutter von drei Schreibbabys natürlich damit beschäftigt habe, gibt es da Langzeitschäden, ne? Weil das treibt einen ja total um.
Oder hat das Gründe, ja?
Genau, hat das Gründe, war jetzt eher nicht so mein Thema. Mein Thema war, hat das weitere Schäden fürs Leben quasi. Und es gibt keine Untersuchung, keine Statistik, die das bestätigen würde, was ich total gut finde. Also es gibt ja auch immer, es wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS und Schreibbaby sein. Und es gibt noch keine Studie, die das bestätigt hat. Und das finde ich, das war so ein ganz wichtige Erkenntnis. Im Gegenteil, finde ich aus meinem persönlichen Erleben tatsächlich, und auch die Eltern haben mir das so wiedergespiegelt. Ich habe mit 50 Eltern gesprochen und viele davon haben gesagt, sie finden tatsächlich, dass ihre Kinder sehr empathisch sind und sich gerne und viel um andere kümmern, wenn die weinen. Und Hebammen schreiben mir ganz oft, dass sie die Kinder ja, wenn es dann doch Geschwisterkinder gibt, weiter begleiten im Leben und auch feststellen, dass es da keine Spätfolgen gibt. Also das finde ich.
Aber das Moment, ich muss das nochmal einmal ganz genau nachfragen. Reden wir von Spätfolgen des Schreiens oder reden wir von Gründen, weswegen das eventuell Schreibabys sind?
Wir reden von Spätfolgen des Schreins. Also das meine Angst war, dass es da Spätfolgen geben könnte.
Ah, okay, weil also ich muss gestehen, keine Studie, aber dass es nicht auch einen Grund geben kann, weswegen Kinder besonders reizbar sein kann, das wage ich mal zu bezweifeln.
Auch zu bezweifeln.
Ne? Also es gibt sicher Kinder, die einfach, also ich habe zum Beispiel neulich einen abstrusen Fall, ich habe den ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, aber den finde ich so krass gehört, von einem Kind, was wahnsinnig verhaltensauffällig war, also viel, von Beginn an, ne, Schreibaby rauf und runter und dann später auch noch richtig im Kindergarten, krass. Das Ende vom Lied war, das Kind hörte zu gut. Das hatte 150-prozentige Hörfähigkeit.
Ach krass.
Ja, genau. Und wo du denkst, oh krass. Und dann denkst du, dieses Kind ist verhaltensgestört. Nein, es reagiert völlig adäquat auf eine komplette Überforderung. Und also deswegen finde ich schon, fand ich auch gut, was du vorhin mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum nochmal sagtest. Natürlich kann es sein, dass bei den Kindern einfach eine besonders hohe Sensibilität vorliegt, die ihre Gründe hat, aber da muss man jetzt nicht gleich in Panik verfallen, das ist nicht immer der Fall. Nur wenn man merkt, okay, das zieht sich jetzt fort und auch die, ne, die angebliche Trotzphase, die ist auch noch 100-mal krasser, als man sich jemals vorgestellt hat, dann lohnt es sich mal hinzugucken, aber ich finde es auch gut zu wissen, dass der Umkehrschluss gilt, nicht gilt. Ne? Nicht jedes Baby, was ein Schreibbaby ist, hat dann auch sicher was.
Ja, und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man es einmal abklären lässt, dass man eben zu einem Experten, zu einer Expertin geht und sich da abklären und rückversichert, und dann kann man den weiteren Weg gehen. Und ich will noch was ganz Wichtiges sagen zum Thema Aha-Erlebnis, weil ich da auch nicht drauf gekommen bin.
Ja.
Wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass man denkt, ich kann nicht mehr, ich schüttel das Baby, ich tu mir was an, gibt's ja auch, ne? Also ich habe im Buch hat so eine Mutter geschrieben, sie stand auf dem Balkon und hat überlegt, wenn ich das Kind jetzt fallen lasse, dann ist es vorbei. Und das ist natürlich so eine ganz krasse Situation. Und was man in dieser Situation immer machen kann und was mir aber auch nicht bewusst war, ist in die Notaufnahme fahren. Weil die Ärztin, die mir das gesagt hat, hat gesagt, da ist immer jemand, die gucken sich auf jeden Fall das Kind an und man hat jemanden zum Reden. Man kommt sich natürlich, glaube ich, sehr blöd dabei vor, wegen einem Schreienbaby in die Notaufnahme zu kommen. Aber wenn die Leute einen da erleben, dann schicken die einen auch nicht weg, weil es einfach also das macht ja jetzt auch nicht jeder, der das hier hört, sagt sich, oh, da gehe ich mal hin und gucke, was da passiert. So, ne? Das ist ja Quatsch. Aber wenn du denkst, ich tue mir oder dem Kind was an, dann ist das eine Option. Und das sollte man, glaube ich, für den Notfall im Hinterkopf behalten.
Ja, wenn es die Nachbarin ist.
Ja.
Ne? Notfalls genau, also, auch eine unbekannte Nachbarin zu sagen, ich merke, ich muss einmal um den Block. Übrigens, interessanterweise auch, was bei Anti-Gewalt-Trainings eine große Rolle spielt, ist dieses Gehen auf Zeit. Ne, also gewalttätige Elternteile, die dann einfach sagen, so, ich gehe jetzt weg, ich bin in 60 Minuten wieder da, aber ich merke, wie mir der Kamm schwillt, ich muss das jetzt ablaufen. Ne?
Ja.
Und sowas kann man eben auch in solchen Situationen machen. Oh ja, Guter. Ein weites Feld, aber sie machen so viel Freude. Oh Mann. Ja.
Und nein, wenn sie schlafen,
wie Engel.
Ach, ist das schön.
Genau, sie machen so viel Freude. Nein, das ist jetzt wirklich der knallharte Aspekt von Baby-Dasein. Wir wissen alle, es gibt auch viele andere, aber ich finde es eben auch wichtig, die zur Sprache zu bringen, gerade wenn man in dieser verzweifelten, völlig übermüdeten Situation ist. You're not alone. Ja, Andrea, ich danke dir für die Zeit und dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Recherche und deinen Erfahrungen.
Gerne, das war ein gutes, schönes Interview, fand ich, ein schönes Gespräch.
Ich danke dir. Ich danke dir und ich wünsche euch und eurer Familie wirklich alles Gute weiterhin. Du hast es jetzt ja durch, jetzt kommen die anderen Sachen. Aber die haben auch immer zwei Seiten, eine gute und eine nicht so gute. Aber so ist es eben.
So ist es. Und ich meine, dafür habe ich ja das Wackelzahnbuch geschrieben, weißt du, daran halte ich mich als nächstes fest und dann geht's weiter.
Genau, Augen zu und durch. Ich danke dir, Andrea. Und euch danke ich fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch Print mal lesen wollt, Eltern Family oder Eltern, fragt gerne im Kiosk nach oder eben einfach unter eltern.de Abo. Und ich freue mich natürlich weiterhin über nette Post von euch an podcast@eltern.de und nette Sternchen bei iTunes oder wo immer man sie hinterlassen kann. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
Audio Now.